Willkommen zur ersten Folge, Entschuldigung, sitzt hier schon jemand, dem Podcast der Initiative Digitale Schiene von der Deutschen Bahn. Mein Name ist Laura Karasek und ich treffe hier immer auf einen prominenten Gast, von dem ich aber nie weiß, wer es ist, bis er neben mir sitzt. So als würde sich in der Bahn jemand auf den freien Platz neben mich setzen. Außerdem spreche ich in jeder Folge auch immer mit einem Experten zum Thema Digitale Schiene Deutschland. Gleich kommt mein erster Gast. Wie gesagt, keine Ahnung, wer es ist. Ich hoffe, dass er ganz lieb ist. Und später treffen wir auf unserer imaginären Zugfahrt noch auf den Bahnvorstand für Infrastruktur, Ronald Pofalla. Aber bevor ich...
Entschuldigung, sitzt hier schon jemand?
Miki.
Ich dachte,
Miki Beisenherz.
Ich bin sehr überrascht, dich hier zu treffen, denn zweite Klasse ist ja eigentlich, nichts ist ferner, nichts könnte weiter entfernt von dir sein als zweite Klasse.
Schön wär's, ich fahre immer zweite Klasse.
Ich fahre auch immer zweite Klasse.
Woran liegt das bei dir?
Das liegt zum einen daran, dass ich meine Bahncard 100 zweiter Klasse gekauft habe, weil ich zu geizig bin. Zum anderen ist es so, dass ich ganz gerne unter Leuten bin, da wo auch so ein bisschen Leben ist. Das ist schon ganz gut. Und ich kann ja auch gut arbeiten, obwohl drumherum ganz viel passiert.
Wirst du denn manchmal erkannt? Wirst du manchmal angequatscht in der Bahn? Ist es schon soweit?
Ja, es kommt schon mal vor, aber das ist in der Regel sehr freundlich und es ist auch nicht so lang. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du zum Beispiel jetzt fährst du mit der Bahn von Berlin nach Hamburg und du stehst gerade auf dem Gleis und dann triffst du jemanden, den du kennst.
Oh, ich hasse das.
Das ist das Schlimmste, was einem so passieren kann. Ja. Weil du weißt natürlich, du musst du jetzt einfach wahrscheinlich Zeit verbringen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Und du hattest dir schon gedacht, ich bin ja so ein Printkäufer noch. Ich habe ja echt so einen Stapel Printerzeugnisse und dann vielleicht noch ein Buch. Und dann weiß man, okay, bei mir ist ja immer so ein Drittel, ich drittel das ja immer. Also Bahnfahren bedeutet immer ein Drittel lesen, Drittel arbeiten, Drittel pennen.
Okay, so. Ach, du pennst auch so gut in der Bahn. Wie ein Baby, gell? Ich weiß nicht, was das ist. Ich schlafe da immer ein mit offenem Mund. Ich wache auf, habe Sabbertropfen auf meinem Oberteil. Es sieht auch sehr unästhetisch aus, glaube ich, aber man schläft selig.
Ja,
und total. Zu Hause liege ich oft wach und brauche eine Schlaftablette. Ich weiß nicht, was das ist.
Nein, das ist tatsächlich so. In der Bahn kann ich auch hervorragend pennen.
Das heißt, du bist jemand, der sich so richtig akkurat sagt, okay, wie ist es denn? Arbeitest du das erste Drittel und belohnst dich dann mit dem Lesen oder pennst du zuerst?
Also es hängt natürlich echt ein bisschen von der Tagesform ab, aber in der Regel lese ich erstmal. Also erstmal rein, also ich bin da ja auch echt so ein Marotten-Heini, ich lasse mich dann auch wirklich ungerne stören. Also wenn ich dann da sitze, will ich erstmal lesen, so Zeitung und dann vielleicht noch irgendein Heft oder so. Und dann irgendwann...
Vielleicht den Stern, oder? Weil für den schreibst du ja.
Ja, das verstehe ich. Ich kaufe mir natürlich immer das eigene Print. Stern, also... kommt auch mal vor. Also es hängt auch ein bisschen von der, also da bin ich dann der klassische Käufer, es hängt auch ein bisschen von der Titelgeschichte und dem Inhalt ab. Also ich kaufe den Stern jetzt auch nicht pauschal und schon gar nicht deshalb, weil ich selber drin vorkomme. Sollte ich vielleicht machen.
Ja, vielleicht, um die Auflage zu steigern. Sicherst du deine Sachen irgendwie besonders krass, dass du sagst, das kommt alles sofort in eine Cloud oder?
Nicht in dem Maße, in dem ich es sollte. So, ich bin super schlampig, was solche Sachen angeht und kriege dann natürlich immer Hitzewallungen, wenn eine Situation entsteht, in der es jetzt bedeuten könnte, dass das alles weg ist. So, und dann denkt man in dem Moment, stimmt, das sollte ich mal dringend machen und vergiss es dann wieder.
Ich weiß, man nimmt sich sowas doch immer vor. Ich habe mir sogar so eine externe Festplatte neulich gekauft mit irgendwelchen Terabytes und man hat dann doch nie Bock, das zu sichern. Genau. Und dann habe ich wirklich eine Woche später Wasser über meinen Laptop geschüttet und hatte, wie du beschreibst, diese Hitzewallung, diesen Schweißausbruch, dachte, verdammte Scheiße, all meine Dokumente sind weg, alle Fotos, alles weg. Aber ich habe nur das Internet zerstört. Also mein Laptop kann jetzt nur nicht mehr ins Internet, aber alles ist noch da. Und dann schwört man sich ja immer, ne, so wie nie wieder Alkohol. Also ab morgen sichere ich aber wirklich alles. Aber man tut es trotzdem nie.
Nein, natürlich nicht.
Warum nervt einen das so?
Weiß ich auch nicht. Also es gibt so Dinge, die einfach mich schier übermenschliche Kraft kosten. Es ist für mich ja selbst Rechnungen stellen. Ja, also nicht Rechnungen bezahlen, sondern Rechnungen stellen. Also sie schreiben und abschicken, ist für mich schon also unfassbar anstrengend.
Für mich auch.
Ich finde das wirklich körperlich anstrengend, diese Sachen dann machen zu müssen. So organisatorisch ist, finde ich ganz fürchterlich.
Ja, und vor allem, wo du sagst, körperlich anstrengend, du bist ja sehr durchtrainiert. Also
ja, aber das bringt mir in dem Falle ja auch nichts. Ne?
Nee, aber... Machst du jeden Tag Sport?
fast jeden Tag.
Ich habe schlechte Laune, wenn ich keinen Sport mache.
Nee, das hab ich tatsächlich nicht. Also ich mache das wahnsinnig gerne und auch häufig, aber es geht auch dann mal ohne. Also da gibt es so, ich glaube, da war ein Bandscheibenvorfall mit 25 ganz lehrreich, weil ich dann einfach mal so 8 Wochen gar nichts machen konnte nach der Bandscheiben-OP. Und wenn man so 8 Wochen nichts gemacht hat und trotzdem irgendwie danach nicht irgendwie zusammenfällt, dann weiß man, okay, man muss jetzt auch nicht auf Teufel komm raus.
Wie hat man denn mit 25 einen Bandscheibenvorfall? Ist das nicht ein bisschen jung oder habe ich da einfach keine Ahnung?
Nee, das ist tatsächlich ein bisschen jung, aber ich hatte damals, glaube ich, einfach so eine Vorbelastung, weil ich irgendwann mal einen relativ heftigen Autounfall hatte mit 17, so einen klassischen Disco-Unfall.
Aber hoffentlich nicht betrunken.
Nee. Ich war auch nur Beifahrer. Ich war hinter der Beifahrerin, saß ich. Ja. Aber es war so ein Seat Marbella und da kam so ein Opel Vectra mit 80 auf uns zugefahren. Und und dann lag ich plötzlich im Kofferraum des Seat Marbella.
Im Ernst?
Ja.
Und ihr alle? Aber ging es allen?
Den anderen ging es allen ganz gut. Ich selber hatte wirklich massiv Rückenprobleme. Becken angerissen.
Weißt du noch, was du dabei gefühlt hast? War das so eine Crash? Ich weiß, ich war noch nie in einem Auto. Also ich habe mal selber einen verursacht. Deswegen musste ich leider auch zum Idiotenseminar.
Musstest du?
Ja, das war in der Probezeit.
Und oh Gott.
Ich habe meinen Führerschein in den USA gemacht.
Okay.
Und fahre leider auch dementsprechend Auto. Hatte aber das Glück, dass damals ich den in Massachusetts gemacht habe.
Ja.
Einer von, glaube ich, 3 Staaten ist, die in Deutschland anerkannt werden.
Ach, was,
ohne
gibt
Nachprüfung.
Gibt es doch, ja.
Ja. Okay. Gut, so alt bin ich halt schon. Ich weiß nicht, ob das heute noch gilt. Aber damals mit 16 war das übertragbar sofort.
Ja.
Und deswegen konnte ich also mit 16 schon durch Hamburg dann cruisen mit meinem Ford Fiesta, in den es hineinregnete, weil das war ein gebrauchtes Auto, was ich von meinem eigenen Geld gekauft hatte. Und das Schiebedach war nicht mehr richtig.
Wirklich? Hast du von deinem eigenen Geld dir so einen Fiesta?
Ja. Also ich habe mal geschauspielert, ich glaube sehr mittelmäßig, aber ich habe mal in einer ZDF-Serie mitgespielt.
Welche ZDF-Serie?
Geheim oder was? Mit Moritz bleibt treu. Halte ich fest. Und ich hatte, und mein Serienfreund, mein damaliger, war auch mein erster richtiger Freund. Ich habe mich quasi am Set total verknallt.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch wenn Schauspieler so am Set längere Zeit miteinander verbringen, dann ist das, glaube ich, auch so.
Ich war ultra verliebt in den. Ich würde den wahnsinnig gern wiedersehen. Ich habe schon mal geguckt, auch auf Facebook und Instagram. Also der Typ ist Pinneberger.
Ja. Ach was.
Ja, war ein Realschüler aus Pinneberg.
Ein Realschüler.
Und ich habe mich von ihm getrennt, pass auf, damals, weil er gekifft hat und ich meinte, er sei drogensüchtig. Ja,
das geht natürlich auch nicht. Das darf natürlich
und,
auch nicht sein.
Und ja, irgendwie, den habe ich nicht wiedergefunden auf Social Media. Also es gibt ja so Leute, die sieht man dann wieder und irgendwie, ich finde ihn nicht. Also Sascha, falls du das hörst,
Sascha,
bitte melde dich.
Bitte, genau.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt fällt mir bei Social Media gerade ein, weil ich dir ja folge. Du bist ja sehr aktiv.
Sehr löblich. Ja.
Instagram,
ja, ich war
Facebook.
Gestern, wie du ja gesehen hast, ich war ja gestern im Fußballstadion und merke gerade nochmal, dass der Alkohol nochmal sich den Weg nach
Hause. Hast du ein Katerchen?
Ja, ich merke jetzt gerade, jetzt kommt noch so die zweite, dritte Katerwelle, weil ich relativ entwöhnt bin, was Alkohol angeht. Und gestern waren es echt so einige Stadionbiere.
Aber hast du bewusst jetzt weniger getrunken in letzter Zeit? Also war das so ein Detox, Retox,
ja,
whatever?
Gar nicht so spektakulär,
Quatsch.
Sondern ich habe mir halt einfach wirklich nur gesagt, ich habe mir die Gelegenheiten, mich zu alkoholisieren, etwas...
Cheers, ich trinke hier übrigens ein Sektchen.
Ja, das ist auch sehr vernünftig.
Rotkäppchen-Sektchen.
Das soll man auch machen.
Aus dem Bordbistro.
Ja, gibt ja hervorragende Dinge. Da
holen wir jetzt einen Flammkuchen.
So, richtig. Und mein Freund Oliver Polak schwärmt sehr vom Chili con Carne.
Ach, Herr Jemine.
Ja, doch, der ist da sehr begeistert. Manchmal hat man das Gefühl, er fährt nur Bahn, um das Chili
das
zu
essen.
Ja,
in der Bahn kann man aber wunderbar trinken, finde ich. Man kann sich gut betrinken in der Bahn.
Also
aber sprich erstmal weiter, erzähl, also du hast einen Kater, du hast weniger getrunken,
ich habe
total healthy.
Ich habe gestern, eigentlich, naja, es geht. Also ich habe die Gelegenheit, mich zu betrinken, ein bisschen eingedämmt. Mhm. Weil irgendwann habe ich so gedacht, wir in unserer Branche unterwegs sind, haben ja sehr viele Gelegenheiten, Alkohol zu trinken. Und dann waren es aber irgendwann doch sehr viele Tage in der Woche. Und da dachte ich mir, also jetzt rein aus Prinzip, nicht weil es mir geschadet hätte oder so fürchterlich war, sondern einfach nur, weil ich dachte, ey, ist jetzt aber auch ein bisschen viel auf Dauer. Und dann habe ich das echt sehr stark reduziert. Also ich kann sowieso sehr gut aufhören mit Sachen. So, ich habe mal zwischenzeitlich mal kurz geraucht. Allerdings war das so mit 16 oder so. Und habe dann von einem Tag auf den anderen auch gesagt, ach, das ist jetzt aber auch scheiße. Und mit dem Joggen, weil wir gerade über Sport sprachen, war das auch so. Ich war bis vor 2 oder 3 Jahren, war ich 6-mal die Woche laufen. Mhm. Und dachte dann auch nur von einem Tag auf den anderen, wirklich mit so einem ganz klassischen Ruhrgebietspragmatismus, das ist ja auch Quatsch. Und dann habe ich halt einfach nur noch 3-mal die Woche laufen gegangen, was ja auch nicht so wenig ist. Nee. So. Aber das geht dann. Also, und das hat aber auch jetzt nichts Zwanghaftes oder es ist dann auch nicht so dogmatisch oder da, das verfolgt jetzt keinen großen Plan, sondern es ist halt einfach nur das Gefühl von, ah, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen zu viel. Das lassen wir jetzt mal.
Also wir passen eigentlich sehr gut zusammen, weil du kannst sehr gut aufhören und ich kann sehr gut anfangen.
Ja, na ja, gut.
Ich bin überhaupt kein Aufhörer. Ich fange immer mehr Sünden an und höre aber keine neue auf.
Was ist denn das Letzte?
Ich rauche wieder.
Ach, was, echt dann so richtig, ja?
Das ist richtig nasty. Ich rauche wieder. Ich meine, man hört es meiner Stimme natürlich nicht an.
Nein. Man weiß ja jetzt nicht, kommt die Stimme vom Rauchen oder genau. Wie entwickelt sich die Stimme mit Rauchen? Das wird ja noch sehr interessant.
Genau, das kann noch sehr spannend werden. Ich weiß noch,
du weißt, dass Alf demnächst wieder ist.
Ich hätte zum Beispiel total Bock, mal synchron zu machen. Ich hätte super Bock. Ja. Hast du mal was synchronisiert? So ein Cartoon. Ich wäre gern so ein sprechender Haifisch oder ich weiß nicht, oder so eine Katze oder.
Ach so. Habe ich das mal gemacht? Ich habe ja längere Zeit beim Radio gearbeitet. Da spricht man ja. Also da, ich war immer beim Radio, war ich immer der Fachmann für Verrückte. Asoziale, Rentner und Martin Semmelrogge. Das war immer so, scheiße. Ey,
stimmt, du kannst ja sehr gut Leute nachmachen. Genscher, gell?
So ein paar.
Ich bin gekommen, um ihn mitzuteilen. Verpisst euch, haut ab. Wir wollen euch nicht.
Sowas halt. Ja.
Warst du eigentlich schon so der Klassenclown? Auch wenn ich diesen Begriff, weiß ich gar nicht. Warst du,
also meine
wie
Oma,
warst du so als Teenie? Ich kann mir dich irgendwie gar nicht als Teenie vorstellen. Warst du cool oder uncool?
Das kann ich dir im Nachhinein wirklich nicht mehr sagen. Ich bin da auch echt so in der Rückschau wirklich echt unentschlossen. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Also unbeliebt war ich nicht. Meine Oma war jetzt die Tage noch beim Zahnarzt und da sagte noch die Sprechstundenhilfe oder die Rezeptionistin, sagte, ach Mensch, der Micky, ja, das war ja damals in der Schule schon immer so lustig. So, das lässt ja wohl eher darauf schließen,
kamst
dass es wohl ganz gut war.
Oh ja, und kamst du gut bei den Ladies an? Oder warst du so ein Spätzünder?
Ja, nee, ich glaube, ich habe gerade so rechtzeitig die Kurve gekriegt irgendwie. Also so 15, 16, als es dann wichtig wurde, da ging es dann auch. Da ging es dann auch. aber tatsächlich war ich jetzt auch nicht bei allen jetzt da der super Beliebte, weil wir damals so zu 5. oder zu 6, wir waren ja schwer auf Hip-Hop, Mitte der 90er, okay. Anfang Mitte der
Was
90er.
Was hast du gehört? Die Wu-Tang-Clan oder was?
Ja, Wu-Tang und natürlich Tupac und Biggie und die ganzen Sachen. Also ich habe noch in meinem Elternhaus, glaube ich, noch 25 VHS-Kassetten Yo MTV Raps. So, wirklich alles. Ja, ja.
Wie geil, voll der Kult.
Ja, ja, alles. Wir sind damals, mein Cousin und ich, der auch mein bester Freund ist, gleichaltrig, wir sind auch nach New York geflogen irgendwie und haben uns da eingedeckt mit den Klamotten, die es da in Deutschland noch nicht gab. Wie die alle
das war ja noch diese Zeit, ne? Das fand ich so krass. Leider nur ein bisschen jünger als du. Und als wir so groß geworden sind, da war das ja wirklich so, man fuhr in die USA und da lief andere Musik, da gab es noch andere Filme, da gab es komplett andere Trends und das kam so 6 Monate später nach Deutschland. Genau. Man war ultra der Hero in der Schule, wenn man irgendwie schon diese Sachen anhatte. Das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr so.
Ja, wir waren insofern nicht der Hero, weil die tatsächlich damit noch nichts anfangen konnten bei uns in der Schule. Es war halt einfach so, wir reden jetzt hier über das Jahr, keine Ahnung, 94, 95, 96. Da haben die alle gedacht, wir hätten sie nicht alle. So,
hattest du so Goldketten, wo so Bomben dran, wie nennt man das denn, so Handgranaten?
Ja, ja, nee, die hatten wir nicht, aber wir hatten natürlich, also erstmal die Hosen, damit geht es ja schon mal los. Die gab es damals in der Form so noch nicht zu kaufen. Wir hatten also bei Jeans Fritz irgendwo in Dortmund, Westenhellwig, haben wir uns Jeans gekauft, Weite 36, Länge 32. So. Ja, also richtig und dann einfach die runtergeschnallt, die Dinger, weil es ging ja nicht anders, du konntest sie nicht kaufen. Und dann Jacken, waren wir in New York, 96, da haben wir uns eingedeckt, einen ganzen Koffer voll nur. Ich meine, wir hatten Daunenjacken, da haben 2 Stück in den Koffer gepasst, da war der voll.
Ja, stimmt, die sind auch sehr unpraktisch.
Die waren riesig, die Jacken. Ey, ich hatte eine Jacke, die sah aus wie so ein Astronautenanzug. Die war dann auch jetzt, will ich nicht sagen, knielang, aber also sehr, die war riesig halt. Dann hatte ich noch eine eine Lackdown-Jacke, weil Busta Rhymes in einem Video die Jacke getragen hat. Und da weiß ich noch, da bin ich dann über einen Schulhof gelaufen und dann sagte irgend so ein Mädel, die war damals so alt wie ich, keine Ahnung, 17 oder 18, und sagt, wie läuft der denn rum? Das sieht ja unmöglich aus. Und die ist aber jetzt halt bei der Sparkasse oder so.
Ach so.
Ne? Also denk so, ja, passt dann auch.
Und hattest du auch diese Hose? Ich denke gerade an, bei mir war total in Criss Cross. Sagt die dir noch was? Jump,
natürlich,
jump,
natürlich.
Ja. Und die hatten doch die Hosen verkehrt rum,
ja,
auch noch an.
Ja.
Also die Taschen,
ja,
waren dann so vorne.
Genau, ja.
Ne? Also den Style hattest du.
Ja, aber das verkehrt rum, das haben wir nicht gemacht.
Okay.
Das war nicht. Aber
hattest du
halt
auch diese, da hatten, also man sah ja damals dann immer die Boxershorts der Jungs.
Ja,
ne? Weil das
richtig.
Natürlich, das hing so tief. Hattest du dann auch, ich glaube damals hatten doch alle Calvin Klein. Calvin,
ja, die
Klein.
Hatte ich, also ich würde jetzt, ich kann es jetzt nicht mehr beschwören, aber wahrscheinlich hatte ich auch die. Aber
ist natürlich ungünstig, wenn du so auf Gangster machst und dann hast du so Snoopy-Boxershorts,
ja,
darunter.
Ja, das war, da haben wir wohl, da, das ist wohl richtig. Also da sind wir bei der Alf-Unterwäsche. Also da habe ich schon drauf geachtet, dass das nicht der Fall,
okay,
war. Aber war eine lustige Zeit.
Also suchtgefährdet bist du offenbar nicht oder zumindest.
Kommt drauf an, was, ne? Kommt,
okay,
an,
erzähl
was
mir, wonach bist du süchtig?
Ich bin ja so ein, das ist ja sehr lustig, das bei einem Deutsche Bahn Podcast, aber ich bin ja so ein Autofan. ist aber keine Sucht, die man tägllich befriedigen kann im Sinne von.
Ach, ne? Stimmt, das kann man ja auch, jetzt sind wir wieder bei Social Media, das kann man nämlich auf Social Media verfolgen, denn ich sehe, du machst die meisten deiner Videos für Instagram aus dem Auto tatsächlich.
Häufig, ja. Ja, weil das so ein schöner geschlossener Raum ist.
Aber und man, fährst also, du auch dabei?
Nein.
Also
nein.
Du parkst dann extra, um ein Video zu machen?
Ja, ich park nicht extra. Manchmal reicht es ja auch, dass du einfach an der Ampel stehst. Da ist ja eh nichts. Ne? Oder bevor du losfährst oder so. Aber während der Fahrt mache ich es tatsächlich.
Also man muss dazu sagen, dass ich ein großer Fan von Micky Beisenherz bin. Aus diversen Gründen. Und ich folge ihm eben auch auf Instagram und like immer alles von ihm. Und
so,
er,
so ist es richtig.
Und er liked nie was von mir.
So,
jetzt sind wir bei meiner Schelte.
Gib mir sofort mein Telefon. Das wird
Micky
jetzt
Beisenherz.
Jetzt wird sofort knallhart
Micky
zurückgeliked.
Micky Maria Beisenherz, nein.
So, warum?
Du musst jetzt nichts liken, aber manche Stories mache ich ja fast nur für Micky und dann guckt er sich die nicht mal an.
Ich,
ja,
gucke mir aber tatsächlich ganz viele Stories nicht an.
Naja, jetzt kommt wieder die aus.
Weil ich,
toll,
nein,
ich
weil
bin
ich,
in der Masse der Unangenehmen.
Weil Instagram nach wie vor nicht mein Lieblingsmedium ist.
Welches ist denn dein Lieblingsmedium?
Es ist immer noch Facebook, leider.
Ehrlich?
Ja, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich Facebook immer noch am kommunikativsten finde. Ich finde, wenn man jetzt mal die ganzen Nazis und Trottel jetzt mal abzieht,
ja,
finde ich aber die Textbeiträge und die Form der Kommunikation bei Facebook immer noch am besten. Weil du merkst schon, also Facebook ist insgesamt schon ein, ja, schon eine Kommunikationsplattform. Twitter zum Beispiel ist mir zu kurz. Das,
ja,
ist ja eher so rauskotzen.
Mhm.
Und das finde ich sehr
nutzt
kalt.
Nutzt du da? Ich nutze zum Beispiel Twitter gar nicht.
Doch, ich nutze das schon.
Hast du da wie viele Follower? Wo hast du am
das
meisten Follower?
Bei Twitter tatsächlich.
Echt?
Bei Twitter sind es irgendwie um die 150.000
oder
so. Ja.
Du könntest ja richtig was bewegen.
Ja.
Micky,
ja, dann wird
poste doch mal was ich dir sage.
Ja. Ja, komm drauf an, sag mal, was ich bewegen soll und ich mach's.
Okay, und auf Facebook?
Bei Facebook ist das, man kann es ja nicht so genau sagen, aber da sind es irgendwie so summiert, sagen wir mal so 80 oder so.
Und du hast Facebook mal das globale Dixi-Klo, glaube ich, genannt.
Ja, das ist richtig.
Das fand ich sehr schön.
Ja, bislang hat Facebook auch noch, es hat ja sogar dieselbe Farbe. Ich,
ja,
wollte,
genau,
immer schon mal eine Grafik, ich wollte immer schon mal eine Grafik machen, in der einfach das F, das Facebook-F, so ein, wie so ein Dixi-Klo in der Pampa steht.
Also du hast jetzt den Kölner Sommertreff moderiert.
Ja.
Du schreibst super viel. Du hast,
ja,
auch noch zwei eigene Podcasts. Ja.
Ja.
Könntest du sagen, was du am liebsten machst? Also ist es für dich Schreiben? Ist es für dich doch eher vor der Kamera stehen und so Rampensau sein? Oder ist es die Kombi?
Ich mache das eigentlich alles gerne.
Ja?
Also ich finde das alles für sich genommen sehr schön. Aber es ist auch nicht jede Woche gleich. Also in der einen Woche macht das Schreiben am meisten Spaß. Im besten Falle dann, weil man gerade etwas zu erzählen,
mhm,
hat. Und also ja, das alles ist ja eine Ausdrucksform. So, und mal passt das besser, mal passt das besser. Es gibt eine Woche, in der man sagt, oh, jetzt der Kölner Treff, das ist ja super, auch weil wir haben die und die Gäste. Ich freue mich total darauf, mich mit denen zu unterhalten.
Kannst
mal
du
gucken,
das mitbestimmen, wer da kommt?
Bisschen
oder?
Bisschen schon, ja. Man
kann sagen, hey, der ist echt cool, den laden wir jetzt mal.
Ja, das ist ja auch schon passiert. Ist ja auch schon passiert, ja. Und das ist ja schon schön. So.
Bist du noch aufgeregt, wenn du vor der Kamera bist?
Ja, also das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, was man macht. Aufregung ist ja sehr unterschiedlich. Aber doch, natürlich gibt es das, klar. Also bei WM-Quartierer zum Beispiel, bevor es losging, da ist natürlich schon eine größere Grundanspannung da oder Nervosität, aber das gehört ja wahrscheinlich auch einfach dazu. Also, dass man da nicht so nachlässig agiert. Aber
woran lag das, glaubst du? War das der Druck so nach dem Motto ARD, WM, mega viele Zuschauer, oder war es einfach, weil das Format neu war?
Also ja, ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus allem. Aber doch, also es gibt ja nur so zwei Dinge, die immer irgendwie sich gegenüberstehen. Das ist die Angst vor dem Versagen oder die Lust an dem Tun.
Genau.
Das, am Ende sind es ja immer die beiden Sachen.
So. Die Lust an dem Ruhm auch.
Ja, das
die
kommt
Freude
ja,
am Applaus.
Gibt es natürlich auch, ja. Aber ich glaube, in erster Linie ist es erstmal das Tun an sich. Aber das eint ja alle. Also das hast du zum Beispiel auch im Fußball. Also du hast Fußballer, da merkst du, dass die Angst vorm Scheitern extrem groß, und dann gibt es wiederum andere Fußballer, die haben einfach Bock. Deshalb hat zum Beispiel ein Lothar Matthäus seine WM-Spiele völlig anders wahrgenommen als ein Per Mertesacker. Mhm. So, und beide haben recht. Ja. Also da gibt es nicht nur das eine oder das andere. Das nehmen die Leute, wetten das. Thomas Gottschalk ist rausgegangen und hatte einfach total Bock. Und er hat natürlich gesagt, ey, ich bin da, da kann es ja nur gut werden. Lanz ging raus und wollte das in erster Linie nur schaffen. Mhm. So, und da war der Ehrgeiz zu groß im Sinne von, das hinzukriegen. Da war aber die Angst vor dem Versagen größer als die Lust, jetzt da rauszugehen und zu sagen, hey, das ist doch geil.
Ist ja auch mit einer anderen Last da reingegangen.
Natürlich,
weißt
klar.
Weißt du, er ist mit einer ganz anderen Vorgeschichte. Und ich stelle fest, dass Lanz so jemand ist, der auch total polarisiert, oder? Also Lanz ist entweder, die Leute hassen ihn oder sie lieben ihn. Aber die meisten Männer hassen ihn eigentlich. Also,
ja, ist das so? Ja, wahrscheinlich, weil er viel zu gut aussieht.
Weil er gut aussieht und ist immer, ach, und der ist so schmierig und schleimig und so. Ich finde, dem wird oft Unrecht getan, weil der ist ein sehr cooler, angenehmer und auch irgendwie gescheiter Typ.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass der mehr polarisiert, als ein Gottschalk damals polarisiert hat, weil der hatte immer so seine, sieht der Gottschalk gut aus? Er sieht ja auf seine Art, der hatte ja immer diese freakigen Outfits. Ist das ein schöner Mann auf seine Art irgendwie schon?
Ja, auf seine Art, es ist ja...
Was heißt nein? Oh Gott, wir hoffen nicht.
Auf seine
Art. Der ist ja nicht unattraktiv.
Nein, er ist nicht unattraktiv. Finde auch, man kann sich darauf einigen, er ist nicht unattraktiv. Auf seine Art.
Hättest du, wenn man zu dir jetzt gesagt hätte, Herr Beisenherz, wollen Sie nicht Wetten, das moderieren? Hättest du es gemacht?
Wahrscheinlich nicht. Weil das, also erstmal hat die Frage sich ja eh nicht gestellt. Aber ich glaube, dass da ist das Scheiterpotenzial wirklich so unfassbar groß. Das konnte ja nur in die Buchse gehen.
Wie entscheidest du, wann du Dinge ablehnst? Also lehnst du viel ab? Du musst wahrscheinlich sehr viel ablehnen, weil du bist ja gerade sehr, sehr dick im Geschäft. Man kann es ja nicht anders sagen. Mr. Ringbling, quasi der Jay-Z der deutschen Medienlandschaft.
Oh, das finde ich... Das
Gott, das kam mir gerade, aber nur wegen deiner goldenen Uhr.
Ich habe nichts gegen Jay-Z. Also Jay-Z habe ich schon zu der Zeit gehört, die ich gerade schon mal grob umrissen hatte. Tatsächlich geht es glücklicherweise in erster Linie darum, was man nicht macht. Aber das, was man nicht macht, formt ja am Ende auch das, was du machst. So. Und ich glaube, es ist einfach das Bauchgefühl. Es ist echt das Bauchgefühl.
Ziehst du Leute zu Rat?
Hast du auf jeden Fall
Leute, wo du sagst, na, das Format ist vielleicht irgendwie trashig? Oder?
Gibt es schon. Ja. Also, dass man doch nochmal Leute zu Rat zieht, wenn es so ein Grenzfall ist. Es gibt ja auch viele Dinge, die einfach von vornherein sich ausschließen. Aber das gibt es schon. Und dann muss man halt gucken, also wie ist das Bauchgefühl, wie ist das programmliche Umfeld? Gibt ja auch einfach Ausschlusskriterien. Sender XY, wo du weißt, pass auf, da brauche ich gar nicht weiterzulesen. Ja. Format XY, aber natürlich auch irgendwelche Printerzeugnisse, wo man sagt, das muss ich jetzt wirklich nicht haben. Gibt immer Dinge, wo man sagt, das ist aus den unterschiedlichsten Gründen jetzt nichts für mich. Kann ja auch manchmal sein, dass es Menschen sind, mit denen du einfach nicht zusammenarbeiten willst. Das gibt es ja im Print auch. Da wechselt von irgendeinem Magazin der Chefredakteur und du sagst, Dankeschön, muss ich für mich nicht haben. Mhm. Ja. Ganz einfach. Ich meine, das mit dem Ziehen von moralischen Grenzen ist ja immer so eine Sache. Mhm. Also wenn du versuchst irgendwie du kannst ja nur eine Konsequenz für dich selber haben und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das mag für andere dann aber auch schon wieder so sein, dass sie sagen, ach, das machst du trotzdem. Ja, wo du sagst, ja klar, wenn ich das jetzt auch noch weglasse, dann muss ich demnächst irgendwie Taxi fahren.
Ja.
Wobei,
Hattest du mal Geldsorgen? Oder würdest du es nicht Sorgen nennen, aber so,
naja,
dass
also
du dachtest...
Rechnen, ne? Dass man rechnen muss. Ja klar, doch, das auf jeden Fall. Also das vergegenwärtige ich mir auch immer wieder mal. Also jetzt in Zeiten, in denen es ja gut läuft, dass ich schon immer mal wieder mich daran erinnere, wie es vor ein paar Jahren war, wo man echt überlegt hat, so wo kann ich jetzt im Laufe des Tages, welches Luxusgut kann ich jetzt einsparen? Und bei Luxusgütern spreche ich eher von so, was weiß ich, Nescafé Express und Carazza.
Okay. So. Carazza, doch, die Hosentaschen.
Ja, ja. Das gab es natürlich schon, klar. Also,
wie bist du damit, also hattest du damals, war dir das so bewusst? Hattest du Angst? Dachtest du so, Mist, wie soll das irgendwie aufhören? Oder hast du dir immer so vertraut, dass du wusstest, es wird irgendwie ganz geil laufen und ich kann das, ich hab's drauf?
Ja, ja, ich weiß nicht, ich hab's drauf, aber es ist grundsätzlich doch eher so dieses Urvertrauen, dieses Gefühl, das wird schon alles entsprechend werden.
Und deine Eltern, wie finden die deinen Job?
Ich glaube, die finden das gut. Ja? Also nicht, ich glaube, die finden das gut. Also die haben ja glücklicherweise meines Erachtens sehr viel richtig gemacht im Sinne von, dass sie gesagt haben, ist egal, was du machst, Hauptsache du machst was. So.
Finde, echt? Das ist also mal, die ist haben ja dir alle Freiheiten gelassen.
Ja, also das ist ja, finde ich, das ist ja etwas, was ich auch später gerne weitergeben würde, weil darum geht es ja nur. Also es geht ja nicht darum, dass die Kinder das machen, was du dir selber vorstellst. Im besten Falle willst du ja, dass dein Kind glücklich ist und das macht, was es selber möchte. Aber es sollte zumindest etwas machen. Also dieses Gefühl von, das sitzt jetzt einfach mal Wochen, Monate, Jahre einfach zu Hause und weiß nicht, was es machen soll. Das gab es bei uns natürlich auch nicht. Da war halt klar, du machst halt irgendwas. Okay. Ja.
Aber was würdest du sagen, wenn deine Tochter sagen würde, ich werde Influencerin?
Ich finde das natürlich ganz fürchterlich. Aber ich wüsste auch zeitgleich, sie wäre zumindest die unterhaltsamste Influencerin. Die es gibt.
Okay.
Ja. Dann würde ich sagen, ja, pass auf, dann mach den Scheiß halt, aber dann mach es wenigstens so unterhaltsam, dass ich nicht das Kotzen kriege. Wenn ich, wobei die wird dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wie alle anderen in diesem Alter da auf irgendeiner Plattform sein, auf die ich gar keinen Zugriff habe.
Genau. Ja. Bist du jemand zum Beispiel Snapchat, sowas mache ich zum Beispiel noch gar
also
nicht mehr.
Also für Snapchat bin ich dann tatsächlich wirklich auch zu alt. Das ist dann, da endet es dann. Also Facebook, Twitter, Instagram ist jetzt das Letzte, wo ich mich noch so reingewagt habe, aber
Du postest ja sehr viel, also du bist ja sehr aktiv. Ich bewundere das auch immer, weil mich kostet das unendlich viel Zeit. Ich bin einfach leider überhaupt nicht begabt in diesem Blogging und so weiter. Ich finde das echt ein Zeitfresser, alleine auch mal ein passendes Foto zu finden mit der richtigen Unterschrift und so. Wie heißt denn das? Caption heißt es, glaube ich. Genau. Ja. Eine Caption.
Ja.
Guck mal, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Oh Gott, also wirklich.
Ich bin da auch nicht sehr bewandert.
Ich bin da total. Meine Hashtags sind auch blöd. Aber man hat ja das Gefühl, du arbeitest rund um die Uhr, weil du ja auch da und du postest da ja auch clevere Sachen. Also gerade auch auf Facebook ist das auch politisch. Es sind irgendwie kluge Gedanken zu Themen und so. Machst du mal komplett frei? Gibt es Tage, an denen du nichts machst? Oder gibt es die nicht?
Selten, aber also es ist ja keine Arbeit, es ist ja nicht anstrengend. Es ist ja nichts, wo ich mir irgendwie ewig lange Gedanken drüber mache, sondern es macht ja Freude. Es ist ja auch eher in Anführungsstrichen ein Abfallprodukt des Tages. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Stunden drauf verwende, das irgendwie zu machen. Und von daher ist es ja auch, stresst es ja nicht. Und es gibt tatsächlich auch Tage, wo ich nichts mache, aber viele sind es nicht. Es ist kein Zeitfresser in dem Sinne.
Du musst mir das mal beibringen.
Ja.
Das auch mit diesen Videos, wie man da so Selfie-Videos dreht und sowas.
Ne, das ist ja bei Instagram zum Beispiel, ich bin kein Riesenfan des Mediums, aber dann irgendwann habe ich gedacht, okay, also das ist ja immer so.
Du musst das machen, du kommst auch nicht dran vorbei.
Es ist auch bescheuert, also wenn du Social Media schon machst, dann mach's halt eben auch richtig und nicht irgendwie so mit Halbgas im Sinne von, dass man, also dann braucht man auch keine vornehme Zurückhaltung, weil dann kannst du es besser gleich sein lassen. Sondern dann mach's halt richtig. Und diese Instagram-Videos oder die Stories ist halt im Grunde genommen nichts anderes als dann der gefilmte Facebook-Post. So, dann sag ich mir, okay, wenn das ein Medium ist, das mehr auf Visuelles setzt und nicht auf Textliches, dann mache ich es halt visuell und dann ist dann wahrscheinlich das Beste, dass man dann einfach das als Video macht. Warum nicht?
Im Auto sitzen.
Ja.
Oder ich dann auf dem Fahrrad.
Ja, oder so.
Weil ich fahre ja nicht Auto.
Ja, du hast den Idiotentest gemacht, aber du hast doch den Idiotentest bestanden.
Ich mit Mühe und Not. Das war auch wirklich so, man saß da in so einem Kreis und dann, hallo, ich bin Laura, ich bin eine schlechte Autofahrerin und dann, hallo
das,
Laura.
Das muss man ja wohl kaum noch erklären, dass man schlecht ist, sonst wäre man ja wohl nicht da.
Ich fahre ungern Auto, ich fahre lieber Fahrrad und lieber Bahn.
Ja.
Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier beim Deutsche Bahn Podcast
ich
bin.
Ich unterschreibe das sofort, ich wohne ja in Hamburg, ist mittlerweile finde ich mit die autounfreundlichste Stadt Deutschlands und ich fahre sehr gerne Rad, ich fahre sehr gerne E-Bike, wenn es mir nicht gerade geklaut wird.
Da sind wir Leidensgenossen.
Ja, wirklich. Richtig.
Und? Her mit unseren Rädern.
So, genau.
Ihr Deppen.
Richtig.
Wir sind E-Bikler.
Ja,
vor allem, ich dafür gedisst wurde, würdest du nicht auch so viel? Ich wurde für mein E-Bike total fertig gemacht im Büro, weil die gesagt haben, was bist du denn, du Oma und du Rentnerin hier mit dem E-Bike und wie kann man in deinem Alter und wie unsportlich und so weiter. Ich finde das super, weil du trittst ja, ich glaube, die Leute haben eine falsche Vorstellung davon. Es geht hier nicht um einen Mofa. Du musst noch selber treten. Ach, du bist was, einfach nur schneller.
Vielleicht. Bei meinem muss man einfach nur die Pedale
antippen, muss man nicht treten.
Los. Ach, nix. Du trittst ja wirklich, die Pedale trittst du nur, damit der Impuls kommt, dass das Ding sofort losfährt.
Also, damit bei mir der weiß, dass ein Hintern auf dem Sattel
ist. Bei mir ist es wirklich wie Mofa-Fahren. Also echt? Bei mir hat das mit Radfahren gar nichts zu tun.
Ach so, doch, bei mir schon. Ich strampel und ich kann da auch zum Beispiel so Stufen einstellen. Das eine heißt irgendwie Eco, Power und Sport.
Ja,
oder
das habe ich
genau.
Bei mir exakt
und dann,
auch.
Okay, und dann kann ich halt die Unterstützung wählen. Und das ist oft so, dass abends, wenn ich auf eine Abendveranstaltung seien wir doch ehrlich, auf eine Party fahre oder irgendwo hin, dann fahre ich meist noch mit relativ wenig Unterstützung dahin und auf dem Heimweg scheide ich dann hoch.
Wirklich,
Ja, wenn du dann so dein, so ein bisschen Vino da gesüffelt
also,
hast,
dann
hilft
du drei Stufen, Eco, Power und Aperol-Spritz.
Genau.
Ja, okay, verstehe.
Genau. Demnächst gibt es vielleicht auch so ein E-Bike, wo man noch so reinblasen muss und das check dann erstmal die Promille-Ding.
Vielleicht nicht so verkehrt.
Also
weiß,
wie kamst du denn, weil ich liebe mein E-Bike und wie kam es denn, dass jemand wie du denn nun noch sportlicher ist als ich, kaum zu glauben, dass du E-Bike fährst, das würde man gar nicht denken.
Aus dem ganz einfachen Grunde, dass das Ding einfach total geil aussah. So, das hatte, das
die
Ding,
Frau ist super hohl, aber sieht geil aus. Okay.
Ja, sieht einfach super aus.
okay.
Ja, das war der Grund. Das Ding sieht halt einfach aus wie so eine Mischung aus Bonanza-Rad und Mokick und das wollte ich unbedingt haben.
Okay, aber wie hast du es denn gesehen? Du musst dich ja in einem E-Bike-Shop befunden
Nein,
haben.
Nein, ich habe natürlich wie üblich das Social Media entnommen. Und dann sah ich das und dann ist ein Freund von mir aus Hamburg, der ist quasi der den Vertrieb dafür leitet.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ey, besorg mir sowas, weil es das bislang nur in Kalifornien gibt. Und da habe ich gesagt, ich will sofort so ein Teil
jetzt
haben.
Jetzt will ich aber auch dein Teil haben.
Ja,
jetzt finde ich meinen Teil auf einmal schon wieder scheiße.
Ja, und das Ding ist natürlich super. Also du kannst ja mal gucken, ob du es vielleicht bei eBay bekommst von dem Typen, der es mir geklaut hat.
Okay.
Er hat allerdings keinen Akku dabei. Den habe ich ja noch. Ich bin ja mit dem Akku runtergegangen und plötzlich war das Ding weg.
Warte mal, und das geschah vor deiner Wohnung?
Ja. Also am.
Okay, ein E-Bike ohne Akku ist natürlich extrem
richtig
nützlich.
Doof. Ja, jetzt hast du da irgendeinen Trottel, der dann auf dem Ding durch die Gegend trampelt, weil das macht natürlich auch keinen Spaß mit diesem fetten Reifen. Das sieht halt einfach auch scheiße
vor
aus.
Vor allen Dingen, wenn das aus Kalifornien ist, dann wird der ja auch nicht so leicht an so einen Ersatzakku kommen.
Nee, der, also wenn der sich diesen Akku bestellt, dann weiß
dann
man sofort.
Auffällig.
Dann weiß man
hast
sofort,
du die schon
war.
Angeschrieben?
Ja, ja, die wissen schon Bescheid.
Those guys from California, they
just
they know
about it.
They know it.
So. Ich muss jetzt hier raus.
Gut, schade, Micky, es war wunderbar mit dir.
Ist, ausnahmsweise hält die Bahn in Wolfsburg. das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das eine Mal im Jahr, wo die Bahn in Wolfsburg hält, da habe ich gesagt, jetzt gehe ich hier mal raus. Ich danke dir sehr, es war eine sehr schöne Fahrt.
Fand ich auch. Ich musste nicht mal flunkern, sondern ich habe mich tatsächlich gefreut, dass du neben mir sitzt.
Du zählst zu den ganz wenigen Menschen auf der Welt, wo ich mich freue, wenn ich ihnen auf dem Gleis begegne und die sagen, sie fahren in dieselbe Richtung.
Da nagel ich dich beim nächsten Mal drauf fest.
So.
Check doch auch mal die Website aus der Digitalen Schiene Deutschland. Da gibt es noch mehr Informationen dazu. www.digitale-schiene-deutschland.de. Und jetzt werde ich mich neben jemanden setzen, nämlich neben den Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla. Schön, dass Sie auch mit dabei sind auf unserer imaginären Zugfahrt.
Hallo, guten Tag.
Darf ich Sie, Herr Pofalla, mal auf ein Gedankenspiel einladen? Stellen Sie sich vor, ich bin ein Grundschulkind. Wie erklären Sie mir die digitale Schiene Deutschland?
Es geht um die Zukunft. Aber das ist wahrscheinlich jetzt viel zu abstrakt.
Oh ja.
Dann würde ich sagen, es geht darum, wie schaffe ich im vorhandenen System mehr Platz? Wie schaffe ich mehr Züge zu fahren, ohne einen einzigen Kilometer Gleise zu bauen? Wir wollen auf dem vorhandenen Netz wesentlich mehr Züge fahren lassen als bisher. Und mit der Digitalisierung gelingt uns das. Und so gesehen schaffen wir ohne tatsächliche klassische Baumaßnahmen, wie man üblicherweise neue Strecken baut oder ein zusätzliches Gleis baut, ohne zusätzliche Gleise im vorhandenen Netz wollen wir 20% mehr Platz schaffen.
Das klingt jetzt sehr futuristisch und spannend. Also wir brauchen die digitale Schiene, weil wir mehr Platz brauchen?
Wir brauchen die Digitalisierung, weil immer mehr Menschen das System der Schiene nutzen. Im Nahverkehr fahren wir im Jahr über 1 Milliarde Menschen und dieser Anteil steigt. Und im Fernverkehr haben wir in den letzten 3 Jahren jeweils im Jahr 20 Millionen jetzt mehr Gäste als noch vor 3 Jahren. Und das steigt Gott sei Dank und
sehr erfreulich.
Ja, gut an. Aber dafür brauchen wir mehr Platz.
Ja.
Brauchen wir eigentlich, wenn wir klassisch blieben, mehr Gleise. Da wir für mehr Gleise im Grunde genommen keine Akzeptanz in der Bevölkerung haben oder die Planungsprozesse sehr schwierig sind, ist die Digitalisierung die Antwort auf mehr Gäste in unserem System.
Und auch noch platzsparend.
Genau.
Und wie ist das mit den Kosten?
Ich könnte etwas sagen, wenn wir 20% mehr Platz schaffen würden, klassischerweise durch mehr Gleise, dann würde uns diese Investition 50 Milliarden Euro kosten. Und das, was man jetzt sicher sagen kann, wir bleiben weit unter diesen Kosten durch die Digitalisierung. Also die Digitalisierung schafft nicht nur mehr Platz, sie ist auch im Verhältnis zum normalen Gleisausbau deutlich günstiger.
Also ein Schnäppchen.
Ein Schnäppchen ist es nicht, aber ich kann Ihnen eine Zahl vielleicht sagen.
Bitte.
Wir wollen zwischen 2020 und 2025 für Kernstrecken in Deutschland und für Teilstrecken, die sehr kapazitätseng sind, 1,7 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben für die Digitalisierung.
Und bedeutet jetzt der Umbau für mich als Zugfahrer, dass ich irgendwie mit Verspätungen rechnen muss oder irgendwelche Strecken kurzfristig nicht benutzbar sind sozusagen, oder bleibt alles so lange für mich beim Alten?
Naja, ich würde sagen, Sie werden am Ende nur gewinnen, weil eine digitalisierte Strecke können wir von der Qualität her besser steuern. Mhm. Die können wir pünktlicher steuern. Und so gesehen werden eigentlich die Merkmale, auf die Sie als Gast bei uns im System achten, ob ein Zug kommt, ob er pünktlich ankommt, das wird zunehmen. Und wir haben ja erste Erfahrungen. Es gibt ein erstes Teilstück einer Strecke in Deutschland, die wir seit Dezember digital fahren.
Echt? Wo ist die?
Zwischen München und Berlin.
Mhm.
Und die Pünktlichkeitswerte auf diesem Streckenabschnitt liegen bei deutlich über 90%. Wir haben also die höchsten Pünktlichkeitswerte in diesem System, wo wir bereits Digitalisierung haben.
Müssen die Züge denn dafür auch umgebaut werden oder umgerüstet, oder können die so bleiben, wie sie sind?
Nein, wir müssen beides umrüsten, die Strecke, die Stellwerke und die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge werden dann eben auf eine Funktechnik umgestellt. Bisher haben sie auf Signale reagiert. Mhm. Und um Ihnen mal eine Zahl zu sagen, damit man sich vorstellen kann, was das bedeutet. Wir haben in unserem System 400.000 Kilometer Kabel verlegt, um unsere Züge in Deutschland sicher fahren zu lassen. In dem Augenblick, wo Sie die Strecken digitalisieren, brauchen Sie diese 400.000 Kilometer Kabel nicht mehr, weil Sie die Züge über Funk steuern.
Es gibt keinen Kabelsalat mehr
und Kabel kann dann leider auch bei uns dann nicht mehr entwendet werden. Wir haben ja auch sehr viel mit Kabeldiebstahl zu tun. Das sind Kupferkabel, die sind sehr wertvoll.
Ach tatsächlich, da werden Zugkabel gestohlen.
Ja, bei uns, wenn Sie den Wert der 400.000 Kilometer Kabel nehmen, liegt bei über 3 Milliarden Euro. Und deshalb haben wir leider auch mit Kabeldiebstählen zu tun. Die gehen zurück, weil wir jetzt besondere Sicherheitstechnik eingebaut haben bei den Kabeln, die den Diebstahl erschweren oder, wenn sie gestohlen werden, die dann die Identifizierung der Täter vereinfacht, weil wir die Kabeln mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen sichern.
Ja, das heißt, die fallen jetzt alle weg, die Kabel. Wie habe ich mir denn dieses Digitale vorzustellen? Also das heißt, es gibt keine Kabel mehr, das läuft alles, also gibt es dadurch auch mehr Sicherheit oder geht das schneller mit den Zuganschlüssen, weniger Weichen? Also ich als Laie, wie sieht das aus?
Ja, Sie bekommen am Ende auch mehr Sicherheit, weil unser System ja über Signaltechnik und über Kabel gesteuert wird, hat der Mensch einen großen Einfluss bei uns. der Zugführer, also Lokomotivführer, hat große Aufgaben.
Also der bleibt, ja?
Es gibt der bleibt, eine, aber er bekommt weniger Aufgaben. Die Technik übernimmt einiges von ihm. Aber der Lokomotivführer wird jetzt mal beim Level 2, den wir jetzt verbauen, weiter notwendig sein. Aber er bekommt eine andere Aufgabenstruktur. Und die Fehlerquellen menschlichen Handelns werden deutlich reduziert.
Werden denn auch Arbeitsplätze reduziert oder schafft es auch Arbeitsplätze?
Nein, die Berufsbilder werden sich verändern. Der Lokomotivführer wird in der Zukunft andere Aufgaben haben und neue Aufgaben haben, die er bisher nicht hatte. Und am Ende sparen wir auch Stellen ein, aber weniger am Fahrzeug und weniger an anderer Stelle. Der Unterhalt wird oder die Instandhaltung wird eine ganz andere Komponente bekommen. Heute haben wir für jede Weiche wird vorgeschrieben und wir haben Zehntausende von Weichen in unserem System, ist vorgeschrieben, wie häufig die im Jahr von einer Person angesehen werden muss, um sie zu kontrollieren. Unter Sicherheitsgesichtspunkten ist das auch nötig. Wenn die Strecke digitalisiert ist, zeigt uns das System Fehler in der Weiche automatisch an oder signalisiert durch Stromübertragung, dass das System erste Anfälligkeiten hat und möglicherweise in 2-3 Monaten ausfällt. Dann kann aber jemand in Ruhe hingehen und die Weiche vorher reparieren. Also der Instandhaltungsaufwand wird deutlich geringer. Und da werden wir ganz sicher Personal einsparen.
Weil das Produkt sich von selbst meldet und
sagt, weil das Produkt
zeige
sich
mich selbst an, ja, beschuldige mich selbst, ich bin kurz davor zusammenzubrechen.
In gewisser Weise läuft das so. Ja, und dann ist es aber auch so, wir haben ja aufgrund der demografischen Entwicklung auch Probleme, Nachwuchskräfte zu bekommen.
Ist das so, ja?
Die Bahn stellt alleine in diesem Jahr in Deutschland rund 20.000 neue Menschen ein. 20.000.
Wow.
Und wir haben eher das Problem, in diesem Jahr, Gott sei Dank, prosperierenden Arbeitsmarkt geeignete und genügend geeignete Fachkräfte zu finden. Und wenn wir jetzt davon demnächst weniger brauchen und auch weniger aufgrund der geburtenschwächeren Jahrgänge zur Verfügung stehen, dann ist in gewisser Weise die Digitalisierung auch die Antwort auf die demografische Veränderung in unserer Gesellschaft.
Okay. Und was bedeutet das jetzt, sagen wir mal, fürs europäische Netz? Also gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit? Ist es, wie fahren die Züge nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich? Wird das da auch digitalisiert?
Wenn Sie die Digitalisierung haben, werden Züge bei uns völlig ohne jede Probleme Grenzen überschreiten können, was sie derzeit nicht können. Man muss das nicht wissen, wenn man im Bahnsystem nicht unterwegs ist, aber es gibt in Europa alleine für Züge derzeit über 20 verschiedene Zugleitsysteme. Das heißt, wir haben häufig an der Grenze Probleme, dass der eine Zug in das andere Land fahren kann, weil der Zug, der dann aus Deutschland kommt, die italienische Leittechnik nicht hat oder umgekehrt. Das wird in Zukunft keine Rolle mehr spielen.
Das ist sehr mühsam.
Ja, es ist mühsam. Nehmen Sie mal
quasi wie der Euro, der dann kommt. Also man muss kein Geld mehr wechseln und der Zug muss auch das Leitsystem nicht mehr wechseln.
Ein wunderbares Bild, das werde ich Ihnen für die Zukunft klauen, weil ich das gut finde. Weil das eigentlich das wunderbar erklärt. Ja, es kommt nicht mehr auf, wenn Sie die Metapher des Geldes nehmen, es kommt nicht mehr auf die unterschiedliche Währung an. Alle haben eine einheitliche Währung, in dem Fall ein einheitliches Leitsystem.
Fahren Sie denn selber gerne Bahn?
Ja, sehr gerne und auch sehr viel, aber schon seit vielen Jahrzehnten. Und schon als Student habe ich Europa über die Bahn erkundet.
Ich fahre auch eigentlich nur Bahn, muss ich sagen. Ich finde, in der Bahn kann man am besten arbeiten.
Was ist Ihre Hauptstrecke?
Ich fahre jetzt inzwischen Frankfurt-Berlin viel.
Ja.
Ich komme aber aus Hamburg. Ich finde die Hamburg-Berlin-Connection natürlich fantastisch mit diesen 90 Minuten. Das ist so schnell. Aber ich bin auch wirklich, ich hatte damals, als ich in Berlin studiert habe, einen Freund in Zürich und selbst die Strecke bin ich mit der Bahn gefahren.
Das ist sehr zu loben.
Ja.
Dann sind Sie ja sehr ökologisch unterwegs.
Und ich habe
gewesen.
Flugangst. Und naja. Ich kann in der Bahn besser arbeiten und besser lesen.
Ja, das ist auch mit ein Grund
bei mir. Und besser
essen. Ja, das kann man in unserem System, man kann die Zeit eben anders nutzen.
Ja. Aber man isst in der Bahn immer so viel. Geht Ihnen das auch so?
Das tue ich jetzt weniger. Ich würde sagen, ich arbeite sehr viel. Und gebe auch zu, schaue mir dann während der Fahrt auch manchmal mal den einen oder anderen Film an.
Werden Sie oft angesprochen, wenn Sie da sitzen?
Ja, na klar, weil ja? die Fahrgäste mich erkennen und dann natürlich auch über Probleme gesprochen wird. Ja, ich werde sehr
häufig. Ach so, Sie werden dann auch sozusagen behelligt. Also nicht nur so. Sie
ja,
sind
aber
doch
sehr
eher
freundlich. Ja, aber okay. Sehr freundlich. Also ich kann mich da an keinen Zwischenfall erinnern, der unfreundlich war, aber dann manchmal eben auch bestimmt. Und manchmal haben ja die Fahrgäste ja nicht nur recht, sondern die Anliegen, die sie haben, müssen dann von uns auch umgesetzt werden.
Und haben Sie sich auch schon mal über die Bahn geärgert?
Ja, na klar. Na klar. Vor der Sommerpause habe ich selber in einem Fernverkehrszug gesessen, der dann plötzlich wegen Schäden im Gleisbett, weil es da Böschungsbrände gab, nicht weiterfahren konnte und dann stand ich irgendwo und musste gucken, wie ich weiterkomme.
Und ärgert man sich dann über sich selbst, weil man sich bei niemandem beschweren kann sozusagen, oder?
Nein, aber man hilft dann eigentlich eher anderen Fahrgästen, die das gleiche Problem okay. haben. Und da ärgert mich dann, dass wir dann manchmal darauf, sagen wir mal, nicht optimal vorbereitet sind.
Ja.
Da können wir besser werden.
Ja. Und wenn Sie ins Bordbistro gehen, trinken Sie dann auch mal ein Weinchen oder was essen Sie? Sind Sie wie ich bei den Knickknacks oder doch beim Flammkuchen?
Ja, ja, ich schwanke immer zwischen dem Elsässer Flammkuchen oder dem Chili con Carne.
Ah ja, das ist auch sehr begehrt.
So, das würde ich sagen, sind so die beiden Varianten, bei denen ich dann wähle. Manchmal gehe ich aber auch ins Bordbistro selber und nehme mir eine Currywurst und dann trinke ich ein Bier.
Sehr gut. Vielen Dank.
Dankeschön.
Eine sehr angenehme, imaginäre Zugfahrt, Herr Pofalla.
Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch bei euch. Danke fürs Zuhören und bitte hinterlasst doch vielleicht eine Bewertung, einen Kommentar. iTunes, Soundcloud, Spotify, wo auch immer ihr mögt. Am liebsten natürlich, wenn ihr 5 Sternchen vergebt. Alle weiteren Infos zur digitalen Schiene Deutschland gibt es natürlich auch online. Und ich freue mich auf die nächste Fahrt mit euch. Danke fürs Mitfahren. Eure Laura Karasek.